Dieser Podcast wird unterstützt vom Falkensteiner Balance-Ressort Stegersbach.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und es kommt eine Folge heute, die sich irgendwie schon sehr, sehr lange angekündigt hat. Es geht um Stress. Es ist schon ganz oft so mitgekommen in einer Folge, begegnet uns ständiger, begegnet den meisten von uns sowieso im Alltag auch jeden Tag, was, wie wir wahrscheinlich bald erfahren werden, Selina, ziemlich schlecht ist. Wir wollten auch schon wirklich lang eine allgemeine Folge dazu machen und es ist soweit, Selina hat sich hingesetzt, tagelang, wahrscheinlich wochenlang.
Voll gestresst.
Und heute reden wir über Stress. Selina, was ist eigentlich Stress, einmal physiologisch gesehen?
Ein Überlebensmodus. Und der wird aktiv, wenn wir Herausforderungen, Bedrohungen, Gefahren wittern. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion, die uns helfen soll, diese schwierigen Situationen zu bewältigen. Also wir stellen uns innerlich darauf ein, zu kämpfen oder zu flüchten. Das ist dieser klassische, berühmte Fight-or-Flight-Modus, den wir auch schon oft angesprochen haben. Der Säbelzahntiger lässt grüßen. Und das ist dieses sympathische Nervensystem, der Sympathikus, der da aktiv ist. Also sozusagen das Gaspedal von unserem Körper. Das Gegenteil, also die Bremse, wäre der Parasympathikus, der eben für die Entspannung zuständig ist. Und weil ich vorher den Säbelzahntiger angesprochen habe, früher, also vor sehr, sehr langer Zeit, vor allem hat uns diese Stressreaktion das Leben gerettet. Heute ist sie laut der Weltgesundheitsorganisation aber eine der größten Gesundheitsgefahren für uns.
Weil sich eben die Umgebung sehr stark geändert hat. Und das jetzt halt ständig aktiv ist oder viel zu oft. Wie reagiert denn unser Körper auf Stress?
Ja, egal was uns stresst, ob es jetzt dieser Säbelzahntiger oder eine Prüfung auf der Uni ist, die Stressreaktion läuft immer gleich ab. Also ich erkläre das jetzt sehr, sehr vereinfacht. Wenn unser Gehirn neue oder gefährliche Signale wahrnimmt, dann werden wir wacher und aufmerksamer und ab einer bestimmten Schwelle von Nervenaktivität kommt dann eben dieser Kampf- oder Fluchtmodus. Und natürlich spielen auch Hormone dabei eine Rolle. Also es geht nicht nur um die Nervenaktivität.
Hormon-Podcast.
Also bekannt sind da Adrenalin, Noradrenalin und das Stresshormon Cortisol. Und was machen die jetzt mit unserem Körper? Puls und Blutdruck steigen, der Atem wird schneller, es wird auch mehr Blutzucker freigesetzt, damit eben die Muskeln gut versorgt sind für Kampf oder Flucht. Überhaupt ist die Muskelspannung viel höher. Das bemerken manche vielleicht auch, dass sie dann zu zittern beginnen oder sich verkrampfen oder sogar mit den Zähnen knirschen. Viele fangen dann auch an zu schwitzen. Und die Hormone sorgen auch dafür, dass wir mehr Sauerstoff und Energie bekommen, um eben schnell zu handeln. Die Sinne werden insgesamt schärfer. Und was weniger scharf wird oder weniger aktiv, ist die Verdauung. Und auch die Sexualfunktion, die wird auch zurückgefahren, weil man das gerade nicht brauchen kann. Und der Körper eben dadurch auch Energie spart, die er für die Stressbewältigung braucht.
Also in Wahrheit gibt uns ja dieser Stress im Moment Superkräfte.
Auf jeden Fall.
Wenn da nicht alles andere noch wäre.
Auf jeden Fall.
Wie lange dauert denn das an, wenn das jetzt ausgelöst wird?
Abgesehen jetzt vom Dauerstress, auf den wir dann eh noch später eingehen, hört diese bestimmte Stresssituation schon nach einem Zeitteil auf. Nämlich, wenn die Gefahr vorbei ist und genug Cortisol im Blut vorhanden ist, dass das Gehirn checkt, es muss jetzt nicht noch mehr davon ausgeschieden werden. Und dann, im besten Falle, fängt wieder der Parasympathikus an, sein Werkel zu tun. Also wir fangen an, uns zu entspannen, die Atmung wird wieder ruhiger etc. Das kennt man eh von sich selber. Und im besten Fall ist es eben im Gleichgewicht. Also Parasympathikus und Sympathikus wechseln sich ab.
Gut, jetzt reden wir von Stress, aber eigentlich sonst schon immer als was Negatives, was Böses. Gibt es auch gute Stressreaktionen, auch in unserer modernen Welt?
Ja, voll. Also Stress ist ja im Grunde nichts Schlechtes. Und also diese Reaktion ist ja auch wichtig, damit wir innerhalb von Sekunden, wie du schon gesagt hast, leistungsfähiger werden. Wenn wir jetzt aber immer gestresst sind, wenn wir in der Schlange vor der Kasse stehen oder im Stau und es stresst uns eben extrem, dann brauchen wir eigentlich diese zusätzliche Energie nicht und das ist eher negativ. Es kommt also vor allem auf den Umfang, die Dauer und unsere Bewertung an. Und da gibt es eben schon eine Unterscheidung, nämlich manche haben vielleicht schon mal davon gehört, es gibt den Eustress und den Distress. Und Eustress wäre jetzt so ein positiver Stress, der uns beflügeln kann, der uns eben auch hilft, Herausforderungen zu bewältigen. Und das ist dann meistens in einer Situation, wo man sich weder überfordert noch unterfordert fühlt. Also wo wir uns genauso richtig fühlen, dass wir diese Herausforderung meistern können und uns dabei wohlfühlen. Da sind wir dann auch maximal leistungsfähig und am ausgeglichensten. Distress ist dann das Gegenteil davon und entsteht eben als Folge von Überforderung und Unterforderung. Und ja, wenn das zu viel wird, dann haben wir sehr viele körperliche und psychische negative Folgen. Und es gibt noch einen Stresstypus, der seine guten und schlechten Seiten hat.
Und der wäre welcher?
Ja, der empathische Stress. Weil, also das ist jetzt vielleicht nicht dein eigener Typ, aber es ist eine Form von Stress. Nämlich ist es so, dass Stress ansteckend ist. Das heißt, wenn wir Menschen sehen, die gerade gestresst sind, dann erleben wir selber auch Stress. Da gibt es eine Forscherin, Viktoria Engert, die am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften diesen sozialen Stress untersucht. Und die hat sich zum Beispiel dann in einer Studie Paare angeschaut, aber auch Menschen, die sich fremd sind. Und die eine Person musste einen Test machen, bei dem sie enorm gestresst wurde. Und die andere hat nur dabei zugeschaut. Und bei beiden ist das Cortisol-Level gestiegen. Das heißt, wir können uns sehr gut vorstellen, wie stressig das gerade für den anderen ist und leiden dann mit. Und das geht nicht nur im Labor, sondern auch im Alltag. Also da gab es so eine Kontrollstudie, dass das eben auch nicht nur in diesem Setting funktioniert.
Ich glaube, das kennen ja auch die meisten Menschen. Einerseits wirklich, gerade wenn das jemand ist, der sehr nahe steht, der gestresst ist, dass man sich das dann gerne auch abschaut. Was oft blöd ist, weil man gerade dann ja eigentlich den Menschen entstressen sollte, idealerweise. Aber selbst wenn man nur in der Firma sitzt und du hast vielleicht eine Vermutung, an welchen Kollegen ich jetzt denke, da rennt ein Kollege mit einem unfassbaren inneren Stress ganze Zeit rum, da können nach 20 Minuten alle anderen auch genauso gestresst sein, obwohl eigentlich vorher kein Problem war.
Voll, das überträgt sich. Das ist jetzt nicht so cool eigentlich. Und auch wenn man zum Beispiel gerade an Kinder denkt, die irgendwie so chronisch gestresste Eltern haben, dann bekommen die sehr viel Stress ab, obwohl das nicht so förderlich ist für die Kindheit. Andererseits kann es eben auch wieder einen Anstoß geben im Sinne von einem positiven Stress, dass man versucht, dem anderen zu helfen, jetzt in einer Paarbeziehung zum Beispiel, und schaut, gut, ich merke, der andere ist gestresst, ich versuche jetzt bewusst, mich zu entspannen oder irgendwie für die Person da zu sein und der was abzunehmen.
Was stresst uns denn im Jahr 2024 eigentlich? Sorry an alle, die das sehr verspätet hören. Ihr kriegt jetzt alte Fakten.
Nein, also ich glaube, das ist allgemeingültig. Und wir sind ja heutzutage wirklich nicht mehr so oft so lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt wie jetzt in der Steinzeit, sondern eher so alltäglichen psychosozialen Stressoren. Und davon gibt es etliche. Also es gibt schon gewisse Stressoren, die für fast alle Menschen sehr belastend sind, wie zum Beispiel ein Unfall, Tod von Angehörigen, finanzielle Sorgen oder Arbeitslosigkeit, eine schwere Krankheit, Konflikte in der Familie. Aber meistens sind es eben mehr so kleine Herausforderungen im Alltag, die uns viel häufiger stressen. Und was das ist, ist recht individuell. Ich glaube, wir alle könnten jetzt im Kopf gleich ein paar Dinge benennen, von denen wir wissen, dass sie uns stressen.
Ja, ich habe es vorher spannend gefunden, wie du gesagt hast, es ist dann ein schlechter Stress, wenn man sich überfordert fühlt. Weil ich halt auch beruflich, du weißt, bei uns ist das was sehr Zyklisches und manchmal wird es einfach sehr stressig, weil du dann irgendwie 3 Texte in 4 Tagen schreiben musst und 2 Podcasts und was nicht noch alles machen musst. Das kann mich dann schon auch sehr belasten und kann auch sich sehr stressig anfühlen. Und das verliert dann teilweise sehr plötzlich dieses böse Gesicht, wenn man irgendwie mit einer Sache vielleicht schneller fertig ist, als man es dachte. Oder so in dem Moment, wo man checkt, hier, das geht sich eh aus, ich kriege das eh hin, das ist eh mein täglich Brot. Obwohl es sich in Wahrheit jetzt die Sachlage gar nicht so verändert hat, sondern nur die eigene Wahrnehmung und die eigene Selbstsicherheit. Aber das ist schon sonst für mich schon der Klassiker, eben ja viel abliefern müssen, dann vielleicht auch noch private Pflichten dazu. Es ist mehr die Sorge, dass sich was nicht ausgeht, als das Wissen, dass sich was nicht ausgeht.
Ja, und das habe ich tatsächlich auch in der Vorbereitung gelesen, dass es gar nicht so sehr eine Herausforderung sein muss, wo man sagt, das ist jetzt schwierig, sondern es kann schon sein, dass man eben das Gefühl hat, diese Situation nicht bewältigen zu können, was ja genau dem entspricht. Wenn man es dann tut, merkt man, ich kann es bewältigen, aber so im Vorfeld oder auch, wenn man sich irgendwie zu viel vornimmt und es ist eigentlich voll selbstproduziert, ist auch ein bisschen so voll.
Ich rede halt auch aus einer privilegierten Situation wahrscheinlich, weil ich einerseits genug Nein sagen kann, dass ich nicht mich selber in unmögliche Situationen manövriere, wo es mich dann wirklich faktisch überfordern würde und gleichzeitig auch in einer Umgebung bin, wo mir das nicht aufgezwungen wird. Hat ja auch nicht jeder in seinem Beruf so.
Wobei wir schon jetzt im Vergleich zu anderen Jobs, natürlich es gibt viele Jobs, wo irgendwie Stress auftaucht und irgendwo hat jeder mal Stress im Job, weil wir jetzt gerade bei dem sind. Ist es schon ein Beruf, der sehr stressig ist und natürlich immer jeden Tag einfach eine Deadline hat. Das ist einprogrammiert
sozusagen. Die Tageszeitung ist nicht der Freund des stressfreien Lebens, das ist schon
richtig.
Genau.
Und viele denken ja bei Stress sofort an die Arbeit. Das ist irgendwie auch berechtigt, finde ich. Doch ich sehe es mittlerweile auch etwas kritisch, weil ich finde, dass es gerade in unserer Leistungsgesellschaft für viele Menschen fast schon eine Auszeichnung ist, zu sagen, ich bin gestresst, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Freizeit mehr. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, muss ich auch dazu sagen.
Ich glaube aber, das ist eine Meinung, die sich, also wenn man jetzt die Folgen bedenkt, die diese Denke generell hat, ist das, glaube ich, eine Meinung, die professionelle Menschen im Bereich der mentalen Gesundheit teilen würden.
Ich vermute auch, also ich will mich da jetzt nicht zur Expertin aufspielen, aber es sind schon alarmierende Aussagen, wenn jemand sagt, ich arbeite zu viel, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für mich. Und eben, es ist auch nicht gesund. Und zu dieser ganzen Jobthematik hatten wir eben schon auch eine eigene Folge, also zu Überarbeitung und Burnout-Gefahr. Und die lege ich vor allem allen ans Herzen, deren Umfeld vielleicht auch schon mal gesagt hat, hey, ich nehme wahr, dass du gerade sehr viel arbeitest.
Und mir kommt schon auch vor, also es bald wird jeder jemanden kennen, der ins Burnout gerannt ist. Bei mir sind es jetzt schon einige Menschen aus meinem Umfeld und vielleicht ist das auch ein Produkt des Alters, dass ich doch jetzt nur mehr Menschen kenne quasi in meinem Alter, die Vollzeit arbeiten. Aber ja, wird schon immer schlimmer zum Thema, denke ich. Und ja, wer rechtzeitig die Bremse zieht. Ich habe jetzt auch letztens einen Freund getroffen, der rechtzeitig die Bremse gezogen hat und der jetzt sehr happy ist.
Ja.
Aber ja, da muss man halt auch genau drauf schauen dann. Abseits von der Arbeit, es gibt ja noch andere Stressoren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich zähle jetzt mal ein paar Beispiele auf. Also Klassiker sind, wenn man eine Prüfung schreiben muss oder Bewerbungsgespräche hat, wenn man eben jetzt wieder der Job so kurz vor Abgabe von einem Projekt steht, wenn wir eine Rede halten müssen vor vielen Menschen, das gibt es etliche Menschen, die das stresst, oder überhaupt auch so Arbeit, Familie, Haushalt zu vereinen und vielleicht sogar noch alleinerziehend ist, dann kann das schon alles sehr, sehr viel werden.
Dann ist auch das Projekt vom Kind auf einmal ein Stressor.
Ja, dann kann alles stressen. Auch wenn wir Streit mit unseren FreundInnen oder der Familie haben. Überhaupt, wenn wir Angst haben, von wichtigen Menschen getrennt zu sein. Das hatten wir jetzt in den letzten Folgen in Beziehungsmonat sehr oft, dass wir natürlich einfach danach streben, in einem guten Umfeld zu sein und nicht alleine zu sein. Aber auch so Dinge wie, wenn unser Selbstwert oder unser Selbstbild bedroht sind, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben oder Angst haben zu versagen, kann das auch ungemein stressen. Und etwas, was ich auch gelesen habe, ist, dass so große globale Krisen, wie jetzt zuletzt eben die Pandemie oder eine Wirtschaftskrise, Faktoren sind, die eben sehr viele Menschen stressen. Und während Corona hat man ja gesehen, dass etliche Menschen gesagt haben, sie sind jetzt viel gestresster als sonst. Also überhaupt so neue Situationen, Veränderungen, Situationen, die wir nicht kontrollieren können, auch wenn wir quasi nichts daran ändern können, es stresst uns einfach.
Stresst uns eigentlich immer dasselbe oder kann man schon auch lernen, dass einen gewisse Sachen dann nicht mehr stressen irgendwann?
Ich fand das total schwer zu beantworten, weil einerseits ist es so, dass unser Gehirn sich stressauslösende Situationen sehr gut merken kann, womit wir auch lernen sollen, uns vor diesem Stress in Acht zu nehmen. Und es ist dann auch so, dass wir, also wenn wir erneut in so einer Stresssituation sind, dann einfach auch die Reaktion schneller abläuft. Also wir fühlen uns dann auch schneller gestresst. Gleichzeitig, und das habe ich jetzt immer wieder schon angesprochen, geht es ja auch sehr viel darum, wie man den Stress bewertet und wie man mit ihm umgeht. Und wenn ich jetzt einen Stress mal bewältigt habe, dann lerne ich hoffentlich auch daraus. Also ich merke, okay, ich habe das schon mal XY gut bewältigt, dann kann ich in der nächsten Situation dann darauf zurückgreifen. Irgendwann findet man das dann vielleicht auch gar nicht mehr so stressig, wie man das am Anfang getan hat. Also deshalb tue ich mir so schwer zu sagen, können wir daraus lernen, stresst uns immer dasselbe. Ich persönlich glaube nicht, aber es kann natürlich schon auch sein, dass wir irgendwie gar nicht mit dem Stress klarkommen und irgendwie nicht damit umgehen können. Und das kann auch darin liegen, dass einfach der grundsätzliche Stresspegel so hoch ist, dass man gar nicht mehr runterkommt und da keinen Ausweg mehr sieht. Und dann braucht es, so wie ich das verstanden habe, auch immer weniger neuen Stress, um eben das System aus der Balance zu bringen.
Das ist ja konkret dann, glaube ich, auch der Zustand, den jetzt auch Gesundheitsprofis anprangern. Was hat denn das dann für Folgen? Was passiert dann, wenn ich jetzt dauernd im Stress bin und immer zu viel?
Die meisten Forschenden sind sich eben auch einig, dass wir heutzutage viel öfter gestresst sind als noch vor ein paar Jahrzehnten, eben weil wir oft diesen niederschwelligen Stress haben und dann einfach so viele Kleinigkeiten uns stressen hintereinander, dass es gar nicht mehr zu dieser Pause kommt und man irgendwie runterkommt, bis der nächste Stress kommt und dann ist das eben so ein Teufelskreis. Und wir sind dauernd auf einem recht hohen Stresslevel und wenn das gar nicht mehr aufhört, dann ist der Körper eben in diesem Daueralarmzustand, immer in diesem Kampf- oder Fluchtmodus und dann kommst du irgendwann einfach nicht mehr runter. Und das führt dazu, dass es einfach ein großer Risikofaktor ist für eine Vielzahl von Krankheiten.
Willkommen im Adults-Only Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Ihrem Rückzugsort für eine Auszeit vom Alltag. Umgeben von der traumhaften Natur des Südburgenlandes erwartet Sie hier pure Entspannung für Körper und Geist. Kulinarische Höhepunkte und anhaltende Wohlfühlmomente. Jetzt aktuelle Angebote entdecken. www.falkensteiner.com/stegersbach.
Welche konkreten Folgen hat denn jetzt dieser Dauerstress, wenn er schädlich wird?
Leider sehr viele und die sind auch sehr unterschiedlich. Also Ich beschränke mich jetzt mal auf die körperlichen Folgen, wobei beschränken da irgendwie fast vermessen ist zu sagen. Es ist nämlich auch so, dass, das zeigt auch die Erfahrung, jeder Mensch hat so seine Achillesferse, wenn es um Stress geht. Also manche reagieren mit starken Kopfschmerzen oder Migräne, andere bekommen Magen-Darm-Probleme, Verdauungsbeschwerden oder so Entzündungen wie Gastritis. Es gibt Menschen, die dann kaum mehr Appetit haben oder solche, die durch den Stress viel mehr essen als sonst. Bei anderen zeigt sich der Stress total an der Haut oder in einer extremen Verspannung. Gerade Rücken und Unterleib sind so klassische Problemzonen. Typische Folgen sind auch ein hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, auch so ein Gefühl der Enge in der Brust. Und damit einher geht vielleicht auch Atemnot, Brustschmerzen, weil wir eben auch durch diese permanente Anspannung und Belastung mehr Sauerstoff brauchen und schneller atmen. Überhaupt die Atemfolge dazu, zwar die zweite Folge, ist da sehr zu empfehlen. Und weil ich auch schon die Schmerzen angesprochen habe, das ist tatsächlich ein bisschen was Gemeines an diesen Hormonen, die durch Stress ausgeschüttet werden, weil kurzfristig lindern sie den Schmerz, eben weil wir flüchten müssen, egal ob jetzt irgendwie das Bein wehtut oder nicht, oder kämpfen. Auf lange Sicht sinkt aber die Schmerzschwelle und dauerhaft gestresste Menschen nehmen den Schmerz deshalb früher und stärker wahr. Und weil die Liste noch nicht lang genug ist, also man kann durch Stress auch Diabetes entwickeln, es kann der Menstruationszyklus unregelmäßig werden und auch sexuelle Störungen sind eine Folge davon.
Also ich finde es schade, dass ich keine Pulsuhr habe, weil ich fühle mich jetzt schon gestresst nur vom Zuhören.
Ich bin auf 107. Ja. Und ich kann es verstehen, also die meisten Betroffenen haben leider auch nicht nur eines der genannten Symptome, sondern es ist oft so eine Mischung. Und es ist auch so, dass wenn man schon bestehende Gesundheitsprobleme hat oder irgendeine Erkrankung, dann kann der Stress das verstärken. Es kann auch zu Süchten führen oder das bestehende Suchtverhalten verstärken. Man kennt das zum Beispiel vielleicht sogar aus der Arbeit, dass dann eben Leute ständig gerne rauchen gehen, um mal endlich eine Pause zu haben.
Und wir haben ja enttarnt, wir haben ja damals in der Rauchfolge, sind wir ja drauf gekommen, dass das den Stress dann in Wahrheit nur verstärkt, weil es halt die mentale Seite dann noch einmal mehr schädigt.
Genau, und das Gleiche ist ja auch mit Alkohol. Zum Beispiel, wenn man immer am Abend irgendwie ein Glas Wein oder ein Bier braucht, um irgendwie runterzukommen. Und das sind jetzt nur die legalen Drogen, von denen wir sprechen.
Ja, wer dann jeden Abend Alkohol braucht, der schläft halt nicht gut. Und wer nicht gut schläft, ist leichter gestresst. Relativ simple Gleichung. Ich frage es nur ungern, aber was macht denn Stress noch mit uns, mit Blick auf deine Pulsuhr?
Er hat Auswirkungen auf unser Immunsystem. Eben in einmaligen Stresssituationen ist es so, dass es sogar positive Effekte hat. Also die Immunabwehr wird da besser und diese Killerzellen im Blut steigen sozusagen. Nach einer halben Stunde bis Stunde wird aber diese Überproduktion wieder runtergefahren, weil sonst könnte es sogar zu einer überbordenden Immunreaktion kommen oder sogar einer allergischen Reaktion. Und im Dauerzustand ist das genau das Gegenteil. Und wir werden eben anfälliger für Infekte. Der Unterkörper braucht auch länger, bis er sich wiederholt. Und das kennen, glaube ich, auch sehr viele Menschen. Nämlich oft wird man dann genau nach einer stressigen Phase krank. Oder wenn man so dauergestresst ist, dann ist man gefühlt dauernd krank und kommt gar nicht mehr so in einen gesunden Zustand.
Du hast es auch schon Auswirkungen auf die Psyche angesprochen, die wir auch alle wahrscheinlich selber kennen.
Ja, also betroffene Menschen haben zum Beispiel Angstzustände, sie können Depressionen entwickeln. Also Erschöpfungsdepression wird dann sozusagen auch das Burnout genannt, was ja auch eine Stressfolge ist. Sie sind gereizt und ruhelos, die Schlafqualität nimmt sehr stark ab. Und viele können sich auch schlechter konzentrieren oder haben das Gefühl, sie können sich nichts mehr merken. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch mit Studien belegt, dass uns Stress einfach vergesslich macht. Es ist noch nicht ganz genau geklärt, weil es da vor allem Studien an Mäusen gibt und weniger an Menschen. Aber die Forschung vermutet, dass die Nervenzellen im Gehirn durch den Stress Schaden nehmen und deshalb eben auch das Gedächtnis beeinträchtigt werden kann.
Wir hatten ja auch vor kurzem das Thema, dass Stress zu Haarausfall und grauen Haaren führen kann. Und leider nach der Folge habe ich erst ein Video gesehen vom Ex-Fußballer Benedikt Höwedes. Der wurde 2014 Weltmeister mit Deutschland, aber er hat jetzt gesagt, er hat wirklich ein Problem gehabt während dieser WM, weil ihm vor lauter Stress wirklich sehr schnell die Haare ausgefallen sind. Und das war halt für ihn trotz Weltmeistertitel irgendwie dann auch nicht schön. Und natürlich, es ist schon eine WM, das ist schon ein sehr starker Stressimpuls, aber trotzdem, es ist Fußball. Also es wird auch andere Menschen in anderen Jobs geben, die stressige Phasen haben und dann wahrscheinlich den gleichen Effekt.
Ja, tragisch. Also was damit zum Beispiel einhergeht, also graue Haare sind ja so ein oft so ein Indiz dafür, dass man altert. Und das ist irgendwie auch das, was Stress mit uns macht. Der kann uns zumindest kurzfristig altern lassen. Und das zeigen echt unterschiedliche Studien. Er erhöht nämlich unser biologisches Alter. Also das ist nicht das Alter, das jetzt in einem Pass steht und in Form von Lebensjahren angegeben wird, sondern eben sozusagen, wenn man sich den Zustand von den Zellen anschaut und wie das Erbgut da ist. Also Stress kann unsere Gene verändern. Und wer jetzt lange chronischem Stress ausgesetzt ist, dürfte demnach auch ein höheres Risiko für so altersbedingte Erkrankungen haben. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Wer sich wieder gut vom Stress erholen kann, der tut auch seinen Zellen was Gutes. Also die können dann regenerieren und das biologische Alter kann dann auch wieder sinken. Das hat eine Studie von 2023 ergeben, wo sich eben ForscherInnen unter anderem Menschen angeschaut haben, die eine Notoperation hatten oder einen schweren Covid-Verlauf oder auch schwanger waren. Also das sind oft so Ausnahmezustände für den Körper. Und die wurden eben vor und nach diesem Stressreiz untersucht. Und da konnten sie nachweisen, dass sobald dieser Stress wieder vorbei war, das biologische Alter wieder zu dem Ausgangswert zurückgegangen ist.
Ich kenne Menschen, da glaubt man, die sind völlig immun gegen jede Art von Stress. Und ich kenne auch Menschen, die sind schon gestresst, bevor sie überhaupt wissen, warum sie gestresst sind. Gibt es da so starke Unterschiede, wie anfällig man dafür ist?
Ja, also es gibt mehrere Vermutungen. Also einerseits dürften die Gene eine gewisse Veranlagung vorgeben, wie Menschen auf Stress reagieren. Teilweise habe ich auch Hinweise gefunden, dass das Geschlecht Einfluss darauf hat, wie man auf gewisse Stresssituationen reagiert. Wobei man jetzt da nicht sagen kann, Frauen sind eher gestresst als Männer oder so, sondern einfach der Umgang in unterschiedlichen Stresssituationen. Und auch Umweltfaktoren spielen da eine große Rolle. Also zum Beispiel wird vermutet auf Basis von Studien, dass Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft eben ständig oder stark gestresst waren, später anfälliger sind für Stress. Es gibt aber auch gleichzeitig die These, dass gerade diese Kinder toleranter gegenüber Stress sind. Was auf jeden Fall klar ist, es macht irgendwas mit dem Kind. Und eben auch nach der Geburt kann eben so ein empathischer Stress Auswirkungen haben. Das haben wir schon besprochen. Und interessanterweise dürfte bei diesem empathischen Stress relevant sein, ob die Kinder eher mitleiden mit ihren Eltern oder Mitgefühl haben. Da ist also auch die Empathie wichtig.
Da kommt wieder die Empathiefolge durch das Fenster herein.
Und was ich auch oft gelesen habe, ist so, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben, das kann sein, eine Naturkatastrophe, Krieg, aber auch Missbrauch oder Gewalt, da kann es sein, dass sie entweder besonders anfällig für Stress sind und in Folge auch für Depressionen oder Angststörungen, was jetzt irgendwie auch naheliegend ist. Es kann aber auch sein, dass diese Menschen, wenn sie diese Traumata überwunden haben, eben besonders resilient sind und gut mit dem Stress umgehen. Das nennt sich dann sogenanntes posttraumatisches Wachstum.
Das sind dann diese Leute, wo man sagt, oh, der hat schon ganz andere Sachen erlebt. Dem ist das jetzt, dem bringt das nicht mehr aus der Fassung.
Genau, voll.
Um mal ein bisschen ins Praktische zu kommen, wie kann man mit Stress besser und gesünder umgehen?
Ja, es gibt jetzt nicht so eine richtige Methode, die für alle Menschen gilt. Also es gibt mehrere Methoden und man muss irgendwie für sich das Passende finden. Und überhaupt plädieren da Expertinnen dafür, dass man so einen Mix mal ausprobiert und dann anwendet. Also nur eine einzige Strategie wird da nicht den Stress ein für alle Mal beseitigen, sonst gäbe es dazu auch nicht so viele Selbsthilfebücher und Kurse. Was man schon mal sagen kann ist, also das sind jetzt so ein paar Sachen, die auf jeden Fall helfen und die auch wissenschaftlich belegt sind, Atemübungen. Es klingt immer so simpel, aber besonders tief zu atmen kann schon mal das System weit runterfahren. Der Atem ist auch die einzige Funktion in unserem vegetativen Nervensystem, die wir bewusst steuern können. Und es ist schon mal sehr hilfreich, um sich mal akut zu entspannen, einfach mal so tief durchatmen. Da gibt es ja eine Reihe von Methoden. Ich spreche jetzt mal NSDR an, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben. Kannst du noch alle Buchstaben?
Non-sleep depressed.
Genau, also so ein Fast-Schlafzustand schon.
Genau, ein Zwischending soll es sein.
Genau, dann eben sowas wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Yoga, Meditation.
Was ich gut finde, ist, du merkst dir eine Atemübung oder du merkst dir einfach besonders lang ausatmen, lang einatmen und noch ein bisschen länger ausatmen, das kann sich jeder Mensch merken. Und man wird in eine Situation kommen, wo man es testen kann. Ich habe das beim Zahnarzt testet vor einem halben Jahr. Und dann sieht man eh, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und es ist wirklich keine Hexerei, atmen tut jeder und jede. Und ja.
Ja, oft sind es so 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen oder fünf. Ich finde, was mir auch immer hilft, ist, dass ich wirklich bewusst in den Bauch reinatme und schaue, dass sich der auch mal wölbt und nicht nur irgendwie oben flach in der Brust. Ja, das wird die Franziska auf jeden Fall freuen. Bewegung hilft auch. Gerade so Personen, die ohnehin so ruhelos sind, tun sich vielleicht sogar schwer, allein nur 10 Minuten zu sitzen. Oft kennt man das gerade in so einer akuten Stresssituation, einfach mal rausgehen. einmal um den Block gehen kann da schon irgendwie vieles bewirken, also spazieren gehen. Aber auch langfristig ist Bewegung eine enorm gute Stressprävention. Also sich auspowern, die Muskelspannung zu lösen. Oft wird da Jogging empfohlen. Franziska hat auch Cardio und so High-Intensive-Trainings. Und einfach, weil man das so beschäftigt ist, nicht zu sterben, das war ihr Zitat, dass man irgendwie gar nicht so an den Stressor denken kann. Anderen hilft vielleicht etwas Kraftvolleres. Ich habe auch mal Boxen ausprobiert. Das fand ich irgendwie auch sehr angenehm, einfach das mal so irgendwie alles rauszuboxen. Und Franziska meint auch, und das fand ich einen sehr schönen Satz, wenn man sich nach dem Sport nicht entspannt und entstresst fühlt, dann hat man auch so ein bisschen das Ziel verfehlt. Also wenn man jetzt eh schon so gestresst ist und irgendwie 50, 60 Stunden Wochen hat und dann auch noch extrem jedes Jahr für einen Marathon trainiert und irgendwie nur noch auf dieser hohen Pace ist, dann ist der Sport nicht das, was dich jetzt irgendwie entspannen lässt.
Ich glaube auch deswegen sind ja teilweise so intensive Teamsportarten ganz gut, weil du da halt gar nichts in deinem Kopf stecken kannst, weil ja auch um dich herum ganze Zeit Sachen passieren. Mhm. Also ich meine, ich glaube, es gibt auch Leute, die schaffen es beim Laufen auch noch in ihrem Kopf zu stecken und über ihren Stress nachzudenken und so weiter. Aber wenn du jetzt am Fußballplatz stehst, dann wird das schon sehr schwierig, weil halt ganze Zeit von außen Sachen auf dich einprasseln ein bisschen. Und wenn du in der Kletterwand hängst, 3 Meter über dem Boden, dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht an die nächste Deadline denken in dem Moment.
Mhm. Auch oft so fix ablaufende Programme können auch schon helfen. Manche finden es vielleicht zu automatisiert, aber wenn man schon so weiß, okay, auf das kann ich mich jetzt einstellen, das mache ich jetzt, kann auch schon helfen. Was beim Sport wichtig ist, aber auch so, sind natürlich Pausen. Also kurz erholen ist oft wirklich wirksamer, als auf einen langen Urlaub hinzuwarten, wo man sich dann bitteschön auf der Stelle erholen muss. Franziska und du hattet mal eine super Folge zum Abschalten und auch eine zu so Mini- oder Mikrourlauben, hieß es damals, glaube ich. Also wirklich so schöne Dinge, die man so kurz einstreuen kann für 5 Minuten. Also bei mir ist es zum Beispiel bewusst mal 10 Minuten Pause am Balkon mit einer Tasse Kaffee oder dem Vogelgezwitscher zu lauschen. Hast du da irgendwas?
Beide Sachen, die in der Wiener Innenstadt sehr, sehr schwierig sind.
Ja, das war jetzt sehr privilegiert, aber man kann ja auch irgendwie...
Und Vogelgezwitscher, das findet man schon irgendwie. Ja. Und wenn es nur in den Kopfhörern ist. Weiß nicht, ob das denselben Effekt hat, ehrlich gesagt, aber ja.
Ich finde schon, also wenn man das mag, finde ich, ist es eigentlich ganz cool. Ja.
Vielen Menschen helfen ja auch, glaube ich, wenn man es nicht übertreibt mit den Terminen, dass sie dann wieder stressen, helfen ja sehr vielen Menschen, auch Freunde beim Stressabbau, oder?
Total. Und wir hatten jetzt gerade Themenmonate zu Freundschaft und zu Beziehungen. Und da war ja immer das klare Ergebnis, unsere Freundinnen, Partnerinnen, unsere Familie, das ist soziales Supportsystem, sind sehr wichtig für uns und tun uns gut. Und vor allem eben so gute Beziehungen zu pflegen. Und die können eben auch in Stresssituationen helfen, den Stress abzuschwächen. Also nicht nur, dass sie uns irgendwie auf andere Gedanken bringen, sondern sie können laut Untersuchungen sogar auch diese eben negativen Konsequenzen auf lange Sicht verringern. Also dass man dann zum Beispiel eben keine körperlichen Beschwerden hat oder eine Depression entwickelt, weil man eben jemanden hat, der sich um einen kümmert, mit dem man vielleicht auch mal über die Belastungen sprechen kann etc.
So, jetzt nicht mit Anspruch auf allgemeingültige Richtigkeit, aber was machst denn du, wenn du, hast ja auch nicht den entspanntesten Job immer, was machst denn du, wenn du gestresst bist?
Ja, also so mein wichtigstes Learning war schon irgendwie auf den Körper und das Bauchgefühl zu hören, weil die sagen uns eigentlich wirklich oft sehr gut, wie es uns gerade geht und der Kopf setzt sich dann meistens durch und meint, na, ist eh nicht so schlimm, das kann doch nicht der Stress sein, wird schon wieder weggehen. Und in der Regel geht es auch weg und man vergisst dann auch oft, wie anstrengend gewisse Phasen waren und strudelt sich dann im schlimmsten Fall eben von stressigem Projekt zu stressigem Projekt. Da kann ich leider auch aus meiner Erfahrung sagen, wenn man zu spät die Reißleine zieht, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Und man hat dann so eine Erschöpfungsdepression und ist lange im Krankenstand. Und meistens dauert es so lange, wie man reingerutscht ist oder noch länger, bis man wieder aus diesem Stress draußen ist. Das heißt, irgendwie wirklich gut auf sich zu hören und ja, Dinge zu finden, die einem Spaß machen, die einem gut tun und einen Ausgleich schaffen können, wo man die Batterien wieder aufladen kann. Das klingt jetzt immer so nach so Kalendersprüchen. Was ist das jetzt bei mir? Alles, was irgendwie in der Natur stattfindet. Ich habe das Vogelgezwitscher schon angesprochen. Also rausgehen finde ich total gut, mir wirklich auch viel Zeit für mich zu nehmen und eben nicht alles so zu überladen. Nein sagen hatten wir jetzt auch schon ganz oft. Und was ich auch ganz witzig fand, bei der Recherche hat mich fast jeden Tag eine voll süße Nachbarskatze im Garten besucht und die mal kurz zu streicheln fand ich auch schon extrem entspannend und fast genauso gut wie eine Stunde Massage. Was Max, ist es bei dir?
Ich kann mich noch an die Haustierfolge erinnern und da gab es jetzt nicht so die kleinen Erkenntnisse, warum sie dann doch oft gut tun. Mag sein, dass die Entstressung, dass schon dieses, ja auch dieses Haptische, dass man was streicheln kann, dass das auch da ein großer Faktor dabei ist. Also bei mir ist auch recht ähnlich. Ich merke, dass Sport tut mir jetzt akut gar nicht so unbedingt gut, aber ich merke, dass wenn ich regelmäßig Sport mache, dass ich einfach viel stressresistenter bin. Auch wenn ja eigentlich dann eh noch mehr Zeit in was anderes reingeht, aber das merke ich einfach, ich bin ausgeglichener. Ich habe jetzt 2 Wochen keinen Sport machen können und dann habe ich echt schon wieder den Unterschied gemerkt, dass einfach die Ausgeglichenheit fehlt, die innere. Obwohl, und ich finde das halt ein bisschen tricky, weil man eben erstmal reinkommen muss. Und weil ich jetzt nicht nach dem Sport immer so merke, boah, das hat mir jetzt so super gut getan, jetzt bin ich wieder der Dalai Lama und vorher war ich so gestresst. So spüre ich das halt nicht oft. Manchmal schon auch, aber es ist nicht so verlässlich. Aber eben, wenn man es dann ein bisschen mehr durchzieht, dann merkt man schon den Unterschied. Und ich hatte jetzt wirklich am Sonntag wieder den Fall, da habe ich 4 recht intensive Arbeitstage gehabt und habe dann einfach beschlossen, ich fahre jetzt in den Wald. Und das war eine ganz fantastische Entscheidung. Auch wenn es nur für 1,5-2 Stunden war, weil dann die Sonne untergegen wäre. Aber Wald, das war der Leinzer Tiergarten, das ist jetzt nichts, wo jetzt ein Durchschnittswiener nicht schnell mal hin könnte. Auf hier Hütteldorf und von da sind es 10 Minuten. Und ich habe einfach gemerkt, ja, sobald ich dort war, ist mir sehr schnell sehr viel besser gegangen. Und das hätte ich so, glaube ich, in einem Park zum Beispiel nicht unbedingt gleichermaßen bekommen. Da geht es bei mir schon einfach darum, dass ich wirklich rauskomme. Und ich bin mir da auch teilweise selber im Weg, dass ich mir denke, boah, ich muss jetzt wirklich rausfahren, 1 Stunde weit weg irgendwo hin, wandern in die echte Natur. Aber manchmal reicht halt wirklich der Stadtrand schon aus, dass es einem wirklich besser geht.
Voll. Mit dem Waldbaden haben wir uns ja auch schon mal in einer Folge beschäftigt und da gibt es ganz viele positive Faktoren, die uns gut tun.
Es geht ja oft nicht nur um die Stressbekämpfung. Gerade vieles, das uns beim Stress hilft, tut uns ja auch auf andere Arten gut.
Genau. Und ich habe jetzt so eine Liste gesammelt, die ist auf jeden Fall nicht vollständig, aber es sind mal so ein paar Inspirationen, sage ich jetzt mal, die man sich anschauen kann, wenn man sich mit seinem Stress ein bisschen befassen will und den reduzieren möchte. Also die Folgen zum Abschalten und dem Mikrourlaub haben wir schon angesprochen. Ich fand die Joy of Missing Out Folge von dir auch sehr gut. Also wirklich, dass man nicht FOMO hat und Angst hat, irgendwie alles zu verpassen, sondern dass man sich wirklich auch bewusst Freude darin findet, nicht alles mitzuerleben.
Also ich weiß noch, das war zweigleisig. Ein bisschen einerseits eben nicht mal das Soziale miterleben zu müssen und auch da mal Nein sagen zu können, aber auch in der Arbeit Sachen nicht anzunehmen, wo man sich eigentlich denkt, wäre schon cool, aber ich habe gerade so viel zu tun.
Voll. Also Nein sagen, Grenzen setzen, das sind so Dinge. Auch nichts tun hatten wir auch mal. Ist vielleicht gerade, wenn man dauergestresst ist, total schwierig. Ja. Also auch wenn man dann irgendwie meditieren will, ist vielleicht auch nicht sofort so zielführend, aber kann man auf jeden Fall ausprobieren. Genauso wie die Folge zur Selbstfürsorge und alle eigentlich von Franziskas Sportfolgen.
Alle 143 Sportfolgen, die Franziska schon gemacht hat.
Ja, Hobbys wiederentdecken ist auch sowas. Also wenn man irgendwie so viel arbeitet, dass man keine Freizeit hat, dann merkt man irgendwann, ich habe gar keine Hobbys. Was mache ich eigentlich, wenn ich mal wieder Freizeit habe?
Wir hatten ja auch mal eine Folge zum Thema Floaten. Ich persönlich, das eine Mal, dass ich es probiert habe, war da nicht so begeistert. Aber es mag schon sein, dass das vielen Menschen noch hilft, weil es halt doch eine sehr radikale Entspannung ist. Mit dieser kompletten Reizverweigerung quasi, den kompletten Reizentzug. Und ich bin auch ein großer Fan der Sauna, was Stressvermeidung betrifft, weil ja, man kann Punkt 1 das Handy nicht mitnehmen und Punkt 2 ist halt schon noch irgendwie ein bisschen so ein, doch auch eine Belastung für den Körper, ähnlich wie der Sport und ja, was, wo man sich vielleicht auch mal auf was anderes konzentriert.
Und gerade auch, wenn man eine körperliche Belastung hat, dann kann man oft auch mit psychischen Belastungen schon anders umgehen. Also das ist ja keine Einbahnstraße sozusagen.
So ist es.
Und was ich hier auch noch anmerken will, also letzte Empfehlung, sind die Folgen, wo wir uns mit Therapie beschäftigt haben. Also einerseits die Frage, ob ich überhaupt eine Therapie brauche und wenn ja, quasi welche würde für mich gut passen und was gibt es da überhaupt? Deshalb auch nochmal hier die Anmerkung auch, das sind jetzt alles kleine Hilfsmittel und alles, was wir jetzt angesprochen haben, sind auch so ein bisschen akut Sachen, die man machen kann. Bei wem jetzt der Stress wirklich schon so schlimm und chronisch ist, dass er sich auf den Körper und die Psyche so niederschlägt, dass wirklich irgendwie gar nichts mehr geht oder eigentlich besser noch bevor gar nichts mehr geht, dann sollte man sich professionelle ärztliche, therapeutische Hilfe suchen.
Genau, und währenddessen oder danach oder dazwischen, eben, das war jetzt eine unvollständige Aufzählung der Folgen, die auch irgendwie mit Stressbekämpfung zu tun hatten. Man kann sich auch einfach mal durchscrollen, noch einmal uns durch unsere Episodenliste. Da wird es sicher noch 3, 4 andere Sachen geben, die wir jetzt vergessen haben, die dann auch irgendwie am Ende helfen, besser mit dem Stress umzugehen. Leider ist verschwimmen die Folgen teilweise so. Irgendwann hatten wir auch mal eine Folge, wo es auch dann kurz einen Halbsatz darum ging, dass manchmal auch einfach die Lösung ist, den Job zu wechseln, wenn er einen sonst zermürbt.
Ja. Wir bleiben mal beim Podcasten, zumindest in dem Fall, und sind auch nächste Woche wieder für euch da. Wenn ihr Vorschläge habt, also Vorschläge für Folgen, für irgendwelche Fragen, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt.
Tipps gegen den Stress, die jetzt noch nicht vorgekommen sind. Was tut ihr gegen den Stress?
Ja,
kann man auch auf Spotify kommentieren.
Genau, kommentiert entweder oder schreibt uns an besserleben@derstandard.at. Gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und empfehlt uns gerne an eure überarbeiteten und gestressten Freundinnen und Freunde weiter.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth.
Baba.
Bis nächste Woche.
Willkommen im Adults-Only Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Ihrem Rückzugsort für eine Auszeit vom Alltag. Umgeben von der traumhaften Natur des Südburgenlandes erwartet Sie hier pure Entspannung für Körper und Geist. Kulinarische Höhepunkte und anhaltende Wohlfühlmomente. Jetzt aktuelle Angebote entdecken. www.falkensteiner.com/stegersbach.
Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport?
Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ich bin Tobias Holub.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.